You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a thru hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code FITNESS for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code FITNESS. K-A-C-H-A-V-A.com, code FITNESS.
Die Stimmung in der Zentrale von ThyssenKrupp ist angespannt. Konzernchef Miguel Lopez will radikal kürzen. Gerade einmal 50 Stellen soll es künftig noch in der Zentrale geben. Hunderte Mitarbeiter bangen deswegen um ihre Jobs. Wie sich das für die Beschäftigten gerade anfühlt, kann man hören, wenn man sich in der Konzern-IT umhört. Die wurde nämlich schon aufgelöst.
Ja, ich würde sagen, es war das unangenehmste Erlebnis, was ich je in den 25 Jahren bei ThyssenKrupp irgendwie mitbekommen habe. Diese Art der Umsetzung von einer Auflösung. Wir haben vorher Wechsel mitgemacht. Wir sind raus aus dem Konzern, rein in den Konzern wieder, also in andere Firmen. Alles kein Thema. Das ging alles fair ab. Und was da also zur Zeit läuft, das ist sehr belastend.
Das war Jörn-Peter Urbanek. Er hat viele Jahre in der IT-Abteilung von ThyssenKrupp gearbeitet. In den vergangenen Monaten hat er erlebt, was vielen Beschäftigten der Zentrale nun bevorsteht. Denn inzwischen ist klar, die Konzern-IT war die Blaupause für die Auflösung der zentralen Verwaltung. Wir haben mit Urbanek gesprochen, worauf sich andere nun einstellen müssen.
Am Abgrund. Die ThyssenKrupp-Story. Ein Podcast der WAZ.
Mein Name ist Oliver Hollenstein. Ich arbeite für die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Bei mir sitzt, wie immer, unser ThyssenKrupp-Experte Ulf Meinke. Hi Ulf.
Hi Olli.
Ulf, in dieser Folge geht's mal wieder um das Große und Ganze bei ThyssenKrupp. Genauer gesagt, das, was ja eigentlich das Herz dieses Konzerns, eigentlich jedes Konzerns, war, nämlich die Zentrale in Essen. Das ist ja hier so ein riesiger Campus, der noch gar nicht so alt ist. Direkt dort, wo die erste Werkstatt von Alfred Krupp war. Und da gab's im Februar, das muss man so sagen, echt brutale Nachrichten.
Ja, du sagst es. Wir wissen ja schon länger, dass Lopez die einzelnen Konzernbereiche ausgliedern möchte und das bislang breit aufgestellte Traditionsunternehmen aus Essen in eine schlanke Finanzholding umbauen will. Das haben wir auch schon mehrfach hier im Podcast erklärt.
Ja, genau. Die 5 ThyssenKrupp-Bereiche, also grob gesagt jetzt mal Stahl, Automobil, Werkstoffhandel, Marine und Umwelttechnik, sollen, so der Plan, eigenständige Firmen werden, die nur noch finanziell einem Mutterkonzern angehören, und das ist dann halt eine Finanzholding, also eine im Prinzip ein Börsenkonstrukt.
Absolut. Und beim Stahl, ich meine, die Keimzelle des Konzerns, ist ja sogar auch ein kompletter Verkauf im Gespräch. Ja, was die Finanzholding-Pläne angeht, hat sich das jetzt nochmal konkretisiert. Am 10. Februar 2026 haben viele ThyssenKrupp-Beschäftigte Post vom Management um Lopez bekommen, und das Schreiben beginnt dann mit: Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie Sie wissen, wird sich ThyssenKrupp im Rahmen des neuen Zukunftsmodells von einem integrierten Industriekonzern zu einer Finanzholding weiterentwickeln. Na, und dann geht es darum, dass der Vorstand darlegt, wie das, ich zitiere mal, Zielbild der Unternehmensleitung für die künftige ThyssenKrupp AG aussieht. Ja, und das hat es wirklich in sich, denn in dem Schreiben steht, dass der Konzern nur noch mit etwa 50 Vollzeitstellen aufgestellt sein soll. In dem Schreiben ist dann technisch von Fulltime Equivalent, kurz FTE, gesprochen worden.
50 Stellen, das müssen wir, glaube ich, mal ins Verhältnis setzen. Im Geschäftsbericht gibt ThyssenKrupp an, dass rund 500 Mitarbeiter im Bereich Corporate Headquarters arbeiten, also in der Zentrale im engeren Sinne. Als der neue Campus für diese Zentrale vor 15 Jahren gebaut wurde, da war sogar von mehr als 3000 Mitarbeitern die Rede. Also das sind dann wahrscheinlich noch weitere Mitarbeiter, die bei anderen Firmen arbeiten, bei den Tochterunternehmen.
Ja, ThyssenKrupp war ja mal viel größer. Man hatte noch das Aufzuggeschäft, das man abgegeben hat. Da hatte der Gesamtkonzern noch 150.000 Beschäftigte, ja, so in etwa, für ein bisschen mehr als das. Es war auch immer ein großer Kritikpunkt von einem Finanzinvestor namens Civian, dass die Essener Zentrale zu groß ist, Dienstwagen sind durch die Stadt gefahren. Naja, aber das sind natürlich auch gute Arbeitsplätze, gut bezahlte Arbeitsplätze. Und die Gewerkschaft IG Metall hat Ende vergangenen Jahres noch von rund 1.500 Menschen gesprochen, die für verschiedene Gesellschaften unter der ThyssenKrupp-Flagge auf diesem Essener Firmencampus arbeiten. Es gibt unter anderem zwei Servicegesellschaften, auch eine interne Akademie, einen Kantinenbetrieb, sogar ein Reisebüro bei ThyssenKrupp, um mal einige Beispiele zu nennen. Naja, auf jeden Fall geht es um mehrere hundert Arbeitsplätze.
Also wir halten fest, die Einschnitte, wenn dann nachher nur noch 50 Stellen übrig bleiben, die dürften heftig sein. Und wie sich das für die Beschäftigten anfühlt, das werden wir gleich noch intensiver von Jörn Peter Oberneck hören.
Ja, genau. Es ist ja nicht nur ein Jobabbau, sondern das geht ja auch um die Köpfe der Menschen. Das ist auch psychologisch heftig. Die Zentrale, der Kern des Konzerns wird aufgelöst. Na, und Vorstandschef Lopez hat den Ton schon bei der Hauptversammlung in Bochum gesetzt, als er seinen Masterplan für den ThyssenKrupp-Umbau mit Sprachbildern aus der Digitalwirtschaft zu erläutern versuchte. Der Konzern, so sagte er, erhalte diesmal kein herkömmliches Strategie-Update, sondern stehe vor einem radikalen Neustart. Lopez sagte, wir installieren ein komplett neues Betriebssystem.
Lopez nennt dieses Programm, da bin ich bei der Hauptversammlung auch ein bisschen drüber gestolpert, ACES 2030.
Schön, ne?
Also ACES 2030, das ist wunderschönste Management-Prosa, denn du hast mir jetzt im Vorgespräch einmal erklärt, was das überhaupt bedeutet, und ich musste doch etwas den Kopf schütteln.
Ja, ich musste das auch erläutert bekommen, wiederum aus dem Konzern heraus, diese vier Buchstaben, vier zentrale Elemente des Managementsprogramms, wie ich gelernt habe. Vier Elemente, die Verselbstständigung aller Segmente, Englisch Autonomy. Dann der eigene Kapitalmarktzugang, Capital Market Access, dann die unternehmerische Freiheit, Entrepreneurial Freedom, und klarer Fokus auf nachhaltig profitables Wachstum, Sustainable Growth, also alles zusammen ACES. Und ACES, jetzt nochmal ein Kniff, ist auch noch das englische Wort für Asse, also Asse wie in einem Kartenspiel.
Ich fürchte, leider, 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 es gibt Menschen, die halten das für ein sehr originelles Wortspiel. Ich vermute aber auch, die Gewerkschaften finden es nicht so gut.
Die gute Laune, die hält sich zumindest in Grenzen, um es mal zurückhaltend zu formulieren. Ja, schon Ende 2025 haben die Arbeitnehmervertreter eindringlich davor gewarnt, die von Lopez geplante Neuaufstellung des Konzerns werde massive Folgen für die Beschäftigten haben, in der Zentrale insbesondere. Die Jobs der rund 1.500 Leute da, die alle um die Zentrale herum oder direkt in der Zentrale arbeiten, seien stark gefährdet und könnten auch verloren gehen.
Wie weit, um mal den Überblick zu bekommen, wie weit ist denn dieser Umbau jetzt fortgeschritten? Wo stehen wir denn da?
Ja, wir haben ja schon mal darüber berichtet, über den Protest vor der Konzernzentrale kurz vor Weihnachten 2025. Da haben wir einiges gehört, was da passieren soll, nämlich die zentrale IT, die schon aufgelöst worden ist zu diesem Zeitpunkt. Das ist der Bereich, wo auch Herr Urbanek, über den wir gleich sprechen werden, gearbeitet hat. Dann der Kantinenbetrieb Delicate, der Ende September 2026 beendet werden soll. Das hat der Betriebsrat alles schon in einem Schreiben kommuniziert, das vor der Zentrale verteilt worden ist. Na, und dann gibt es noch weitere Einheiten, Serviceeinheiten, die sich so um Themen wie Finanzen, Immobilien, den Einkauf kümmern. Ja, und in diesen Bereichen ist noch Ähnliches zu erwarten.
Ja, dann lass uns mal anfangen damit, genauer auf die IT-Abteilung zu schauen, weil du hast es gesagt, die ist bereits aufgelöst. Das war quasi die erste Abteilung, die Blaupause. Und du hast da mit einem langjährigen Mitarbeiter gesprochen, Jörn Peter Urbanek. Was hat der dir erzählt? Wie ist es ihm ergangen in den letzten Monaten?
Ja, um ihn mal vorzustellen, Jörn Peter Urbanek ist seit mehr als 25 Jahren Mitarbeiter bei ThyssenKrupp, ist 64 Jahre alt, war zuletzt Betriebsratsvorsitzender der ThyssenKrupp Information Management GmbH, kurz TKIM, so nennt man die im Konzern. Diese Tochterfirma ist zum 1. Oktober 2025 aufgelöst worden, und Urbanek nennt sich deshalb Betriebsratsvorsitzender, weil als Arbeitnehmervertreter da engagiert ist, Betriebsratsvorsitzender im Restmandat, weil da bei der Firma noch so eine Restabwicklung läuft. Und er selber ist auch schon in eine andere Firma außerhalb von ThyssenKrupp gewechselt.
Über wie viele Leute sprechen wir da? Also über wie viele Menschen haben da gearbeitet in dieser IT?
Urbanek hat mir gesagt, es sind rund 220 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei der TKIM gewesen. Und von diesen Menschen seien etwa 80 mit einem sogenannten Management-Buyout in eine neue Firma gewechselt.
Das müssen wir vielleicht kurz erklären. Management-Buyout, oft kurz auch als MBO bezeichnet, das bedeutet im Prinzip vereinfacht gesagt, die ehemals angestellten Unternehmen-Manager haben das Unternehmen gekauft und betreiben es jetzt auf eigene Faust weiter.
Ganz genau. Und das Unternehmen, das soll jetzt Sachen machen, die vorher im Konzern selbst gemacht wurden. In dem Fall sind es SAP-Angelegenheiten. Also ganz viele Dinge, die so unter diesem Programm in einer Konzernverwaltung anfallen, Abrechnungen und ähnliches.
SAP, auch das vielleicht zur Erklärung, kennt vielleicht der ein oder andere aus dem eigenen Unternehmen, das ist ja die Software, mit der viele solcher Tätigkeiten abgehandelt werden.
Ganz genau. Und das macht dann eben jetzt diese neue Firma und nicht mehr eine Firma innerhalb des ThyssenKrupp-Konzerns. Ein ganz kleiner Teil von den 220 Beschäftigten sei nur bei ThyssenKrupp geblieben. Und für rund 100 Mitarbeiter habe es ja keinen Übergang in diese ausgegründete Firma gegeben. Die rund 100 Menschen seien entweder in eine Auffanggesellschaft gewechselt oder mit einem Aufhebungsvertrag ausgeschieden.
Das heißt also ganz konkret, diese 100 Menschen, wir sprechen von 100 von 220 Stellen, die es ursprünglich mal gab, müssen sich jetzt oder in absehbarer Zeit neue Jobs suchen. Deckt sich das denn mit der Darstellung? Ich glaube, du hast jetzt auf die Gewerkschaft referiert, mit dem, was auch das Management von ThyssenKrupp sagt?
Ja, auch das Unternehmen hat mir erklärt, exakt sagen sie, 99 Mitarbeitende waren bei TKIM, ich zitiere mal, final vom Personalabbau betroffen. Und diese Menschen hätten sich, Zitat, entweder für einen Aufhebungsvertrag oder den Wechsel eben in diese Transfergesellschaft entschieden. Und das Unternehmen betont, um für die betroffenen Mitarbeitenden gute und faire Lösungen zu vereinbaren, seien die zuständigen Arbeitnehmervertreter frühzeitig eingebunden worden. So sagt es mir ein ThyssenKrupp-Sprecher.
Gute und faire Lösungen, das klingt eigentlich ganz gut. Klingt das denn bei Urbanek auch so?
Bei ihm klingt es dann doch ein bisschen anders. Herr Urbanek hat mir erzählt, wie er den Prozess der Auflösung eben dieser Konzernabteilung erlebt hat, wie lange sich die Unsicherheit bei ihm und seinen Kolleginnen und Kollegen hingezogen hat, wie belastend diese ganze Sache war. Vor allem, weil er und sein Team lange Zeit gerätselt haben, so sagt er das, was man mit ihnen vorhat, was das Ganze überhaupt soll. Denn die Frage war ja, warum löst denn ein Konzern so einen wesentlichen Teil einer IT-Abteilung auf?
Ja, lass uns da vielleicht mal reinhören in dein Gespräch mit Jörn-Peter Urbanek.
Unsere Auflösung begann, bevor ersichtlich war, wohin sich der Konzern eigentlich weiterentwickeln will. Aus heutigem Gesichtspunkt ist es klar, was der Konzern da bezweckt hatte. Aber wir damals haben keinerlei Informationen bekommen, warum diese Gesellschaft aufgelöst wurde, und das war einer der Gründe, warum bei uns also die Kolleginnen und Kollegen überhaupt nicht nachvollziehen konnten, was gerade mit ihnen passiert. Ja, weil man hat ihnen auch erst gar nicht gesagt, dass diese Gesellschaft aufgelöst wird. Wir sind also mit unseren Fragen immer vor die Wand gelaufen, uns hat man hingehalten, und da ist also sehr viel Unmut aufgekommen. Und man muss das betrachten, bei uns dieser ganze Prozess, der hat ungefähr anderthalb Jahre Zeit in Anspruch genommen. Und bis dann letztendlich ein Sozialplan und ein Interessensausgleich verhandelt werden konnte. Aber im Laufe dieser Zeit hat auch einmal diese ganze Ausrichtung gewechselt, bis dann endlich tatsächlich klar wurde, was mit uns passieren sollte.
Inzwischen wissen wir ja, die ThyssenKrupp AG soll eine kleine Finanzholding mit nur noch 50 Arbeitsplätzen in der Zentrale werden. Aber wir müssen es zur Einordnung nochmal sagen. Als die IT-Abteilung vor der Auflösung stand, war das natürlich überhaupt noch nicht klar. Damals ahnte das noch keiner.
Ja, exakt. Und das hat die Beschäftigten schwer belastet. Es hat ein Gefühl der Hilflosigkeit erzeugt. Man hat sich auch auf eine Art willkürlich behandelt gefühlt. So erzählt es mir Jörn-Peter Urbanek.
Und das war eine sehr, 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 sehr schlimme Zeit. Und Ähnliches machen die Kollegen jetzt auch mit, die jetzt wieder dieses haben, dass sie zwar gesagt bekommen, ihr werdet aufgelöst, aber nicht genau wie und nicht genau wann. Das heißt, die haben jetzt das gleiche Zittern wie unsere Kollegen am Anfang, aber die haben die Erfahrung gemacht, es ist gefällt, das Urteil, Und es ist sicher, dass die Firmen dann eben auch aufgelöst werden. Wir hatten noch den Kampf versucht, löst uns nicht auf. Wir machen Änderungsvorschläge. Wir haben Änderungsvorschläge eingebracht, was man alles ändern könnte, damit diese Firma effektiver wird, obwohl wir keine Verluste gemacht haben.
Die IT-Abteilung ist als erste aufgelöst worden. Die Arbeitnehmer befürchten nun, dass jetzt auch andere Abteilungen nach einem ähnlichen Muster abgewickelt werden könnten.
Ganz genau, auch darüber haben wir gesprochen.
Also wir waren die Ersten, die diesen harten Schnitt erdulden mussten. Ja, und da war aber dieses Ziel von ThyssenKrupp nicht klar. Wenn wir in dieser Situation hätten nachvollziehen können, wir als Betriebsrat, die ganzen Kollegen, was der Konzern plant, ja, dann wäre die Entscheidung wahrscheinlich ganz anders aufgenommen worden. Aber dadurch, dass wir nur mit Abspeisungen bedient wurden, keine Informationen bekommen haben, und wenn Sie dann überlegen, dass Sie 6-7 Monate als Angestellter überhaupt nicht wissen, was bei Ihnen in der Firma los ist, sinkt die Stimmung radikal. Und das Vertrauen sinkt auch. Ja? Weil wenn Sie eine Frage stellen und Sie kriegen nur ausweichende Antworten oder diese Antwort wird eine Woche später revidiert, ja, dann wissen Sie nicht mehr, wo es hingeht. Und das ist für Leute, die in einem Bereich arbeiten, wo jetzt auch der Arbeitsmarkt nicht unbedingt da schreit, hallo, kommt alle zu uns, wir brauchen alles, ja, sondern dass da eben auch Schwierigkeiten ist, jetzt eine neue Arbeitsstelle zu finden. Und man merkt aber auch so langsam, mir geht es an die Existenz. Ja, ich weiß noch nicht wann, aber irgendwas passiert hier und das kann für mich existenzbedrohend sein. Ja. Wenn ich mir Wohnung, Haus gekauft habe und ich habe meine Raten und ich kann die nicht mehr zahlen, ja, da machen sich die Kollegen alle Sorgen. Ja. Und diese Zeit ist eben eine ganz schreckliche Zeit gewesen, weil wir eben überhaupt nicht wussten, was passiert mit uns, also mit uns als TKIM. Ja, warum redet man nicht offen mit uns? Warum kriegen wir keine vernünftigen Informationen? Und diese ersten 5 Monate, also von Juni bis November, wo dann ganz klipp und klar gesagt wurde, so, wir lösen euch auf.
Wir haben jetzt viel gehört. Meine Frage an dich, wie ist denn jetzt die aktuelle Situation?
Es gibt viel Unsicherheit. Der Brief mit der Ankündigung, dass künftig nur noch 50 Mitarbeiter in der Zentrale arbeiten sollen, hat diese Sorgen nochmal massiv gesteigert. Es gab auch noch ein sogenanntes Town Hall Meeting, bei dem sich 2 Vorstandsmitglieder geäußert haben. Ja, und der Betriebsrat hat in einer ersten Reaktion seiner großen Besorgnis Ausdruck verliehen und die Pläne scharf kritisiert. Die Argumentation ist, die vorgesehene Personalausstattung sei unrealistisch, sagt man. Schließlich müsse auch eine Finanzholding noch handlungsfähig sein, um, ich zitiere mal, gesetzlich vorgeschriebene und sinnvolle ergänzende Aufgaben zu übernehmen. Und man hat Zweifel bei den Arbeitnehmervertretern, ob diese neue Aufstellung dazu überhaupt noch geeignet ist.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it. Whether you're committed to a through hike with friends, lifting heavier, or simply walking more, it's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code FITNESS for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code FITNESS. K-A-C-H-A-V-A.com, Code Fitness.
Wir haben die Mitteilung, die der Vorstand verschickt hat, hier auf dem Tisch liegen. Da ist immer von FTE die Rede. Du hast das Wort am Anfang schon verwendet. Um das mal zu erklären, das sind am Ende Vollzeitstellen, VZE, Vollzeitäquivalente. Das wäre die deutsche Übersetzung von FTE. Die wird in manchen Unternehmen benutzt. In anderen Unternehmen heißt das dann MAK, Mitarbeiterkapazität, welche Abkürzung man auch wählt. Das hört sich alles sehr technisch an.
Ja, ich kann ja mal gerne aus dem Schreiben vorlesen und zitieren. Da steht, wir verstehen, dass die Angabe einer FTE-Zahl in diesem Prozess auf den ersten Blick sehr technisch wirken mag. Und weiter steht da, sie ist jedoch der richtige Ansatz, um die tatsächliche Arbeitskapazität realistisch, nachvollziehbar und vergleichbar zu bestimmen. Im nächsten Schritt werden die im Zielbild erforderlichen FTE nun auf konkrete Jobprofile übertragen. Dabei werden die definierten FTE in konkrete Mitarbeitendenzahlen übersetzt, um den künftigen Personalbedarf zu bestimmen. Alles klar soweit, ne? Oder, Olli?
Absolut, absolut. Ja. Ich höre gebannt zu. Ja.
Parallel dazu wolle der ThyssenKrupp-Vorstand ermitteln, welche Tätigkeiten in dem Unternehmen, die verselbstständigt werden sollen, angesiedelt werden können. Ich zitiere nochmal: Unser Ziel ist es, dass möglichst vielen Mitarbeitenden der ThyssenKrupp AG und der zentralen Serviceeinheiten die Möglichkeit eines Wechsels in die Segmente eröffnet wird, erklärt der Vorstand in dem Schreiben. Die ThyssenKrupp-Einheiten sollen ihre Stellenbedarfe für das Jahr 2026, Zitat, schnellstmöglich konzernintern ausschreiben, auf die sich die Mitarbeitenden dann bewerben können.
Das finde ich ist ein total interessanter Punkt, weil wenn ich das richtig verstehe, heißt das, die Mitarbeiter wechseln nicht automatisch in die neuen Einheiten. Die Stellen werden ausgeschrieben, dann können sie sich bewerben. Also konkret heißt das für diejenigen, deren Stellen in der Zentrale jetzt abgebaut werden. Selbst wenn du seit vielen Jahren im Konzern bist, sollst du dich jetzt erstmal neu bewerben, um weiter irgendwo in der ThyssenKrupp-Gruppe arbeiten zu können. Habe ich das richtig verstanden?
Ganz genau. Für die Beschäftigten, die dann bei diesem internen Bewerbungsprozess leer ausgehen könnten, soll dann noch ein Sozialplan wirken. Und man betont beim Vorstand, das Ziel seien sozialverträgliche Austrittslösungen, wie es dann auch so technisch in dem Schreiben der Unternehmensleitung heißt. Das haben übrigens alle Vorstandsmitglieder unterschrieben, nicht nur Lopez, sondern auch Ilse Henne, Volkmar Dienstuhl, Axel Hamann und Wilfried von Rath. Und ja, mit den Worten von ThyssenKrupp-Finanzvorstand Axel Hamann hört sich das Ganze so an.
Das ist ein mehrjähriger Prozess. Die 50 FTE werden Sie jetzt nicht im nächsten oder übernächsten Jahr sehen. Das ist ein Stück weit auch Kristallkugel, wann wir wie weit sind mit der Verselbstständigung der Geschäfte. Denn das ist die Basis, ne? Die Finanzholding in der Endausbaustufe, und dann sind es ungefähr 50 FTE, das ist die Planung. Die werden wir erst sehen, wenn wir alle Geschäfte verselbstständigt haben. Und Sie wissen, dass wir da großen Wert darauf legen, dass die einzelnen Geschäfte zunächst Kapitalmarktfähigkeit haben. Und das ist eben, erfordert eben auch noch einer gewissen Arbeit. Zu Ihrer Frage, wie sind wir denn auf die Strukturen, auf die 50 FTE gekommen? Das ist nochmal, das ist die Annahme, dass es eine reine Finanzholding ist. Das heißt, keine operativen Tätigkeiten mehr, denn die werden in den dann verselbstständigten Segmenten ausgeführt.
Was ich jetzt auch echt erstaunlich finde, das soll ja jetzt alles richtig, richtig schnell gehen, oder?
Ja, das kann man schon so sagen. Aber erstmal muss man jetzt diesen aus Sicht des Managements das Thema Sozialplan Interessenausgleich klar haben, damit die Beschäftigten wissen, ja, was sind die Bedingungen, wenn man ausscheiden würde auch. Der Vorstand Axel Hamann, der Finanzchef, hat sich da in der Telefonkonferenz zu geäußert. Er beschreibt es so und sagt, wir gehen da Stück für Stück vor. In diesem Jahr, ich zitiere mal, werden, so sagt Hamann, wir nur circa 25% der ThyssenKrupp AG-Population involvieren. Wieder dieser technokratische Stil, aber 25%, also ein Viertel. Und seine Hoffnung, sage ich jetzt mal, ist die Mehrzahl davon, sagt er, werde einen neuen Arbeitsplatz in den ThyssenKrupp-Sparten erhalten. Und deshalb sagt er auch, das ist alles andere als ein Kahlschlag.
Okay, aber immerhin sagt er, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, bis Mai 2026 soll der Sozialplan verhandelt werden und dann im Restjahr quasi schon mit einem Viertel der Mitarbeitenden besprochen worden, wie es jetzt weitergeht.
Ist schon ambitioniert.
Ja, also das heißt, die gesamte Organisation da am Konzernsitz in Essen wird in nächster Zeit ja ordentlich durcheinander gewirbelt.
Ja, und das wirkt sich auf die Menschen aus. Das wird auch sehr deutlich, wenn man Jörn-Peter Urbanek zuhört, wie er die aktuelle Lage beschreibt.
Wenn ich alleine jetzt mal gucke, wir haben circa 2000 Personen, die jetzt hier im Bereich des Campus arbeiten, ja, in den verschiedenen Gesellschaften, die jetzt auch nach und nach aufgelöst werden. Ja, also wir waren die Ersten, die ThyssenKrupp Delicate, das ist die Catering-Firma, die Kantinen betreibt für ThyssenKrupp, die wird bis zum 30.09. aufgelöst, diesen Jahres, also 26. Und andere haben schon gesagt bekommen, für euch geht es zu Ende. Es wird dieses Jahr noch ein Personalabbau von circa 25% erfolgen. Aber ein letztendliches Enddatum für diese Firmen ist noch nicht da. Aber der Konzern entwickelt sich eben dahin, dass nachher nur noch eine Beteiligungsgesellschaft übrig bleibt. Und diese Beteiligungsgesellschaft wird von 50 Personen, plus minus 20, weiß ich nicht, das muss man dann auch mal schauen, eben dann betreut, beziehungsweise mehr arbeiten dort nicht mehr. Und dann ist aus dem großen ThyssenKrupp-Konzern eine Einheit von unter 100 Leuten geworden. Und für diese Leute braucht man natürlich nachher auch nicht mehr diese riesen Programme und nicht diese komplexe Struktur, weil wir sind ja zurzeit ausgelegt, dass wir konzerneinheitlich eine Struktur haben, damit eben Prozesse schneller umgesetzt werden können.
Für Urbanek ist auch klar, seine Gesellschaft, die aufgelöst worden ist, das war nur die erste und weitere werden folgen.
Also wir haben noch circa 6 andere Gesellschaften hier in Essen auf dem Campus. Und für 2 dieser Gesellschaften ist noch nicht festgelegt, dass es zu Ende geht. Die Betonung liegt auch noch nicht. 4 haben jetzt gesagt bekommen, ja, ihr werdet auch aufgelöst. Also die Delegate ist die einzige, die ein Auflösungsdatum hat. Die anderen haben voraussichtlich 28 könnte es passieren, kann aber auch schneller sein. Aber das sind jetzt wieder diese Parolen, die man dann eben hört. Ja, Leute, ihr habt ja noch so viel Zeit. Ja, und nachher geht's zack, zack, zack. Und dann sind die Leute schneller vor der Tür, als man hingucken kann. Mhm. Ja, und das ist immer so dieses perfide Spiel mit den Leuten, was wir eigentlich die letzten Jahre aus dem ThyssenKrupp-Konzern überhaupt nicht gewohnt waren. Mhm. Ja, da wurde offen und ehrlich miteinander gesprochen, auch wenn es hart war. Aber nie sowas. Und ob es einen Betriebsübergang gibt, das ist auch noch fraglich, weil auch jetzt wurde schon gesagt, ihr müsst euch dann auf diese Stellen bewerben. Ja, das hat natürlich den schönen Vorteil für die aufnehmende Firma, ich bin an nichts gebunden. Wenn Betriebsübergang heißt, ich kriege mein Geld, ich kriege meinen Urlaub, ich kriege alles, was ich an bisherigem hatte, nehme ich im Prinzip mit. Wenn ich mich neu bewerben muss, dann kann es sein, dass mein Gehalt um ein Drittel gedrückt wird. Ich kriege vielleicht einen anderen Tarifvertrag, da könnten andere Urlaubstage festgelegt sein. Wenn ich Glück habe, mehr. Wenn ich Pech habe, weniger. Aber dieses Risiko gehe ich eben ein, was ich dann bei einer normalen Bewerbung durchführe.
Wir haben eben schon einmal diesen Bewerbungsprozess angetickt. Der kommt jetzt halt nochmal. Ich vermute, das gefällt den Gewerkschaften gar nicht, oder?
In der Tat, das ist wirklich der Knackpunkt. Der Betriebsrat lehnt das entschieden ab. Wenn sich die Leute bewerben müssen, sei jeder und jede sich selbst überlassen. Das sei eben nicht sozialverträglich.
Weil das Unternehmen dann nicht nach sozialen Kriterien auswählt, sondern in einem Bewerbungsverfahren am Ende die aus seiner Sicht Besten einstellt.
Genau, das Verfahren, das birgt natürlich auch noch Risiken aus Sicht der Arbeitnehmer. Die neuen Unternehmen können Verträge zu schlechteren Konditionen anbieten, Schutzmechanismen aus Arbeitsverträgen und Betriebsvereinbarungen könnten verloren gehen, so die Befürchtungen des Betriebsrats. Und es könnte auf die neuen Stellen auch externe Bewerber geben, weiß man so noch nicht. Das wäre zumindest denkbar. Ich zitiere mal den Betriebsrat, der sagt, für langjährig Beschäftigte, teils mit über 30 Jahren Betriebszugehörigkeit, ist diese Situation unzumutbar, da viele seit Jahrzehnten an keinem Bewerbungsprozess mehr teilnehmen mussten.
Ja, das kann man, finde ich, tatsächlich ganz gut nachvollziehen und auch die Unsicherheit, die dieses Verfahren dann bei vielen Menschen an der Konzernzentrale auslöst. Du hattest jetzt auch die Gelegenheit, mit der anderen Seite gewissermaßen zu sprechen, mit einem Vorstandsmitglied von ThyssenKrupp. Du hast nämlich Ilse Henne genau im Konzernquartier getroffen. Sie führt die Sparte Material Services, also den sogenannten Werkstoffhandel, über den wir auch schon hier mehrfach gesprochen haben. Das ist eine relativ große Abteilung, ein relativ großes Teilkonzern. 15.000 Beschäftigte gibt's und die soll natürlich auch als eigenständige Einheit ausgegliedert werden in der größeren Strategie, die Miguel Lopez da gerade verfolgt. Kann Frau Henne denn schon sagen, wie viele Beschäftigte von der Zentrale in ihre Sparte wechseln können?
Nein, an dieser Stelle ist sie wirklich ausweichend geblieben. Sie hat gesagt, eine genaue Zahl kann ich Ihnen heute nicht nennen. Sie sagt, wir brauchen Leute, sage ich jetzt mal salopp, versucht auch positiven Spirit zu verbreiten. Ich habe Frau Henne dann aber auch gefragt, ja, können die Menschen denn bei Ihnen andocken, die aus der Zentrale kommen und dann potenziell zu Material Services wechseln? Und das war ihre Antwort.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist ja fundamentell für den Erfolg unserer Strategie, dass wir die Expertise, die wir haben in der Zentrale, dass wir die mit auf der Reise nehmen können, auf die Reise von Material Services.
Dann habe ich Frau Henne auch noch gefragt, wie sie denn die Verunsicherung der Beschäftigten in der Zentrale sieht und wie der Vorstand darauf reagiert.
Also man mag natürlich immer gerne diese Verunsicherung geben, aber ich glaube, es fängt immer an, mit dieser Verunsicherung zu erkennen und zu anerkennen. Ja, also ich möchte nicht sagen, ich verstehe nicht, warum das die Leute unversichert sind. Das wäre ja nicht korrekt. Ja, also natürlich verstehen wir das und wir haben das in unseren Geschäften, haben wir alle schwer restrukturiert und wir haben auch da verunsicherte Leute gehabt. Und es fängt an mit der Anerkennung und dann fängt es damit an, ehrlich mit Menschen zu sprechen. Dafür haben wir ja auch unsere Sozialpartner, unsere Beziehung zu der Sozialpartner und gucken, wo entstehen Opportunitäten für welche Menschen. Und ich glaube, bei Material Services als verselbstständiges Unternehmen wird es sicherlich interessante Opportunitäten geben. Und wir freuen uns darauf, wenn Menschen aus der AG, die heute zentrale Aufgaben erledigen, das zukünftig für Material Services tun können. Die Expertise ist ja da, die kennt sie ja bestens. Und sehr oft sind diese Kollegen auch seit vielen Jahren enge Kollegen von den Menschen, die bei Material Services arbeiten. Es ist nicht so, dass wir uns nicht kennen.
Ich sag mal so, da sind wir wieder beim schönen Management-Sprech. Ne?
Hier kommentiert das mal nicht. Zumindest guter Laune.
Ja, gute Laune. Wenn man dann ein bisschen auf die faktischere Ebene schaut, Stellenausschreibung gibt es noch nicht, oder? Konkrete?
Nee, diese Stellenausschreibung gibt es nicht. Frau Henne sagt, wir bereiten Stellenausschreibungen vor, aber faktisch sind sie jetzt noch nicht da.
Na, da sind wir gespannt. Lass uns nochmal zu Herrn Urbanek zurückkommen. Wie geht's dem jetzt aktuell?
Ja, wir haben ja gehört, er ist in der Firma, bei der es das Management-Buyout gegeben hat und da, so sagt er, macht er im Prinzip genau die Dinge, die er vorher auch gemacht hat, als er noch zum ThyssenKrupp-Konzern gehörte. Er bekommt nach eigener Darstellung noch das gleiche Gehalt und die gleichen Urlaubstage, ja, ist also persönlich glimpflich da rausgekommen, aber es ist schon zu spüren, wie sehr ihn diese ganzen Monate der Ungewissheit noch belasten und Urbanek sorgt sich auch um seine Kolleginnen und Kollegen.
Wir hatten einen Härtefall, würde ich mal sagen, bei uns. Eine alleinerziehende Mutter, wirklich alleinerziehende, keine Eltern, kein partnerschaftliches Verhältnis in dem Sinne. Der Vater hatte Näherungsverbot und dieser Dame hat man gesagt, du sitzt in ein paar Monaten auf der Straße. Wir haben einen sehr guten Möglichkeit, unsere Arbeit selbst zu gestalten. Das heißt also, wir haben keine festen Tage, wo wir im Büro sein müssen und auch ein sehr großes Spektrum innerhalb des Tages, an dem wir unsere Arbeit erbringen können. Und da kann man ein Kleinkind noch mit betreuen, ja, und dann vielleicht schon von 6 bis 8 arbeiten und nochmal von 8 bis 22 Uhr, dann hat man schon mal 4 Stunden weg und die anderen 4 Stunden vielleicht, wenn das Kind schläft oder hast nicht gesehen und wenn das dann auch noch eine Teilzeitkraft ist, hat sie dann vielleicht schon mit den Zeiten dann ihre Pflichtarbeitszeit erfüllt und in der Situation zu erfahren, dass man demnächst keinen Arbeitsplatz mehr hat, das ist schon ein harter Schlag, aber diese Person kommt zu Ihnen und erzählt Ihnen das Ganze und hält Sie sozusagen auf dem Laufenden, was wieder eine Absage und da brauche ich mich gar nicht zu bewerben, da sind nur Vollzeitstellen. Und das ist nicht nur diese eine Person, es kommen viele Personen, die eben auch ihr Leid klagen. Aber das sind so Sachen, die nehmen Sie natürlich auch mit. Sie stecken nicht nur in den Verhandlungen und erfahren da diese unwirkliche Art des Umgangs, sondern sie sind auch noch so ein bisschen Aufnahme- und Sozialbetreuer. Letztendlich ist die Kollegin gut untergekommen. Das war also ein Riesenmeilenstein für uns, wo wir richtig froh waren. Wir sind nicht fertig mit den Kollegen, sondern wir haben die Kollegen noch in der Betreuung und kümmern uns auch nach wie vor noch. Wenn wir zum Beispiel, wenn wir erfahren, wo irgendwas frei ist, informieren wir die entsprechenden Kollegen und. Sodass wir da also auch immer noch in diesem Prozess drin sind. Der ist also noch nicht abgeschlossen. Und ich würde sagen, war das unangenehmste Erlebnis, was ich je in den 25 Jahren bei ThyssenKrupp irgendwie mitbekommen habe. Diese Art der Umsetzung von einer Auflösung. Ja, also das ist... Wie gesagt, wir haben vorher Wechsel mitgemacht, wir sind raus aus dem Konzern, rein in den Konzern wieder, also in andere Firmen, alles kein Thema. Das ging alles fair ab, ja, und was da also zur Zeit läuft, das ist sehr belastend.
Und Jörn-Peter Urbanek ringt gedanklich immer noch damit, was da gelaufen ist bei der Auflösung von TKIM.
Also das hätte keiner erwartet, dass das Unternehmen auf die Art und Weise mit den Leuten umgeht. Ne? Das sind Leute, die sind 30 Jahre oder so in dem Konzern und die werden jetzt mal eben so, ich brauch dich nicht mehr, ich sag dir aber nicht warum oder sonst irgendwas. Und ja, das ist keine Art des Umgangs miteinander. Ne? Dann, das ist eigentlich das, was das Ganze so belastend gemacht hat, die ganze Zeit. Ne? Dieser nicht definierbare Umgang mit den Leuten. Ne? Das ist also nicht das, was man von einem Konzern in der Größe erwartet. Ne?
Ich glaube, eine Frage, die ja viele der Menschen jetzt umtreibt, die da um ihre Jobs bangen, ist ja die, was wird eigentlich aus mir, wenn ich in diesem Bewerbungsverfahren, sollte es denn zu denen kommen, ohne Erfolg bleibe? Das ist, glaube ich, das, wenn ich das so richtig mir vorstelle, wenn ich mich da reinversetze, was wahrscheinlich viele umtreibt, oder?
Ja, diese Frage habe ich auch ThyssenKrupp Finanzvorstand Axel Hamann gestellt in dieser besagten Telefonkonferenz und er hat darauf geantwortet, ja, das heißt natürlich nicht, dass wir dann betriebsbedingt kündigen müssen, so formuliert er es, sondern für diejenigen, für die sich, sagt er, möglicherweise kein Zielhafen findet, das ist jetzt Zitat, werde es dann sozialverträgliche Regelungen geben. Aber die gilt es eben auch noch zu verhandeln. Soweit ist das Management noch nicht. Diesen Interessenausgleich und den Sozialplan gibt es noch nicht.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud. Especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to kachava.com and use code FITNESS for 15% off. That's kachava.com, code FITNESS.
Lass uns mal gedanklich noch einen Schritt zurückgehen, weil vielleicht müssen wir auch diesen Zusammenhang nochmal erklären. Im Normalfall ist es ja selten so, dass es Arbeitskraft spart, wenn man Prozesse dezentralisiert. Also Aufgaben, die vorher in einer Zentrale erledigt wurde, irgendwie in Einzelbereiche verlegt. Denn wenn die zentralen Stellen wegfallen, müssen ja die verselbstständigenden Firmen dieselben Aufgaben mit eigenen Leuten erledigen. Also in Summe wird es gar nicht unbedingt weniger Arbeit. Im Gegenteil, also oft wird es ja als Sparmechanismus genutzt, bestimmte Serviceeinheiten zu zentralisieren. Warum ich da jetzt drauf hinaus will, ist, mir scheint, das ganze Konzept dieser Dezentralisierung funktioniert ja nur, wenn die einzelnen Geschäfte von ThyssenKrupp auch wirklich verselbstständigt werden, also zumindest ein Teil an Investoren verkauft wird. Wenn diese ganzen Einzelteile unverkäuflich im Regal liegen bleiben, dann ist das eigentlich, ich sag's jetzt mal salopp, ein Quatschprozess. Mhm.
Ja, es ist auch so, dass quasi das, woran man jahrzehntelang gearbeitet hat, nämlich diese Vereinheitlichung bei ThyssenKrupp, es wird jetzt alles quasi zurückgedreht, ne? Weil man jetzt sagt, der Gesamtkonzern funktioniert nicht, wir müssen es jetzt anders probieren. So, ne? Aber es hängt genau, wie du sagtest, davon ab, ob diese Einzelbereiche funktionieren, für sich ertragreich sind und ja, das ist dann die große Frage, ob das Gesamtkonzept funktioniert. Deshalb ist sozusagen die Neuaufstellung der Zentrale auch für das Große und Ganze sehr interessant. Naja, und deshalb ist jetzt die Frage, wie es jetzt weiterkommt. Kommen neue Verselbstständigungen? Funktioniert das überhaupt? Wir haben jetzt eine gesehen, nämlich die Verselbstständigung der Marinesparte TKMS. Und jetzt ist genau dieser Bereich von Frau Henne, Material Services, die Sparte, die als nächste selbstständig werden könnte. Das ist zumindest so die Erwartungshaltung. Aber wann das sein wird, das lässt das Management derzeit noch offen.
Hat Ilse Henne denn dazu irgendwas gesagt im Gespräch mit dir?
Ja, sie sagt erstmal, wir arbeiten mit Hochdruck an den Vorbereitungen, aber auch Vorbereitung ist die Formulierung. Und man baue ja gerade eine Organisation auf, mit der Material Services eigenständig am Markt agieren können soll. Zum Zeitplan für die Verselbstständigung macht Frau Henne eine Andeutung immerhin. Sie sagt, Miguel Lopez habe von einem Jahr der Umsetzung gesprochen. Naja, und das sagt sie mit Sicherheit nicht ohne Hintergedanken.
Das heißt, sie geht davon aus, die Sparte Material Services wird noch in diesem Jahr ausgegliedert.
So konkret sagt sie es nicht, aber wenn du sie vielleicht so interpretierst, dann ist das eine berechtigte Spekulation.
Bei der Verselbstständigung der Marinesparte, die du gerade angesprochen hast, hat es im vergangenen Jahr, also 2025, einen sogenannten Spin-off gegeben. Den ThyssenKrupp-Aktionären sind Aktien von TKMS direkt ins Depot gebucht worden. Bei der Wasserstofftochter Nucera, die auch vor einigen Jahren schon ausgegliedert wurde zum Teil, war der Weg ein Börsengang. Es ist also Geld in die Kasse gekommen. Gibt es denn schon Andeutungen, Überlegungen, welchen Weg man bei Material Services gehen könnte?
Na, Frau Henne sagt dazu nur, wir prüfen für jedes Segment den besten Weg, also dann auch für Material Services und dass diese genannten Optionen gängige Wege sein. Also diese Optionen, könnte man mal salopp sagen, die liegen auf dem Tisch, aber eine Entscheidung offiziell gibt es dazu noch nicht, welchen Weg man wählt.
Aber ich glaube, das kann man festhalten. Es wirkt jetzt so, als sei der Vorstand relativ entschlossen, das Ding bei Material Services durchzuziehen.
Den Eindruck muss man haben. Ich höre auch oft generell, Lopez schafft erstmal Fakten und geht dabei sehr hart vor. Das sieht man jetzt bei dem Thema kleine zentrale Finanzholding. Und es muss ja jetzt dann dieser nächste Schritt kommen, einer Verselbstständigung, weil sonst ergibt das Ganze ja auch keinen Sinn aus Managementperspektive. Und ich höre auch doch sehr oft und häufig, wie ja diese Stimmung in der Zentrale ist. Beschäftigte nehmen Kontakt zu mir auf, weil sie Angst um ihre Arbeitsplätze haben und auch generell besorgt sind um ThyssenKrupp.
Im Februar, wir blicken hier ja auf den Februar 2026 auch ein bisschen zurück, hat ThyssenKrupp eine Zwischenbilanz vorgelegt. Dazu sind börsennotierte Unternehmen ja verpflichtet. Und auch da muss man sagen, so richtig rosig sieht es gerade nicht aus, ne?
Absolut, da ist klar geworden, dass ThyssenKrupp immer noch heftig unter Druck steht. Zum Start ins neue Geschäftsjahr hat das Unternehmen erstmal wieder rote Zahlen geschrieben. Ja, wie die Konzernführung mitgeteilt hat, ist im ersten Quartal ein Verlust von 334 Millionen Euro angefallen. Im Vorjahr war es auch schon ein Verlust, aber der ist deutlich kleiner ausgefallen, 33 Millionen Euro. Schon wieder ein dicker, negativer Wert, Umsatz, Auftragseingang, alles stark zurückgegangen. Und auch für das Gesamtjahr erwartet der Vorstand unter dem Strich einen Verlust von 400 Millionen bis 800 Millionen Euro. Also ein ordentlicher Batzen Geld, der da in der Kasse fehlen wird. Zur Erinnerung, ist ja ein versetztes Geschäftsjahr, hat im Oktober 2025 begonnen, endet September 2026. Ja, das Management sagt, das ist so eine Übergangsphase. Man habe Rückstellung vornehmen müssen für die Stahlsparte, weil man da umbaut. Und ja, man bittet so ein bisschen um Verständnis, sage ich mal, bei den Anlegern auch. Axel Hamann, der Finanzchef, sagt, man schaffe nun die Grundlage für weitere Ergebnisverbesserungen in der Zukunft. Und das Wording von Lopez ist, wir stärken unsere Wettbewerbsfähigkeit Schritt für Schritt.
Durchhalteparolen?
Tja, ich kann mir vorstellen, dass die Lopez-Kritiker das genau so deuten.
Ulf, es gab noch eine wichtige News im Februar, über die sollten wir auch sprechen. Und die ist ausnahmsweise aber positiv.
Ja, es gab endlich mal einen Lichtblick aus Sicht der Beschäftigten. ThyssenKrupp hat sich mit dem niedersächsischen Konzern Salzgitter darauf verständigt, wie es bei den Hüttenwerken Krupp Mannesmann weitergehen soll und kurz gesagt, Salzgitter übernimmt.
Das stand ja zur Erinnerung zuletzt auf der Kippe. ThyssenKrupp hatte erklärt, das Tochterunternehmen und den von ihm produzierten Stahl, ja, kurz gesagt, nicht mehr zu brauchen.
Genau. Nochmal zur Erinnerung, ThyssenKrupp gehören ja 50% an HKM derzeit, 20% sind beim französischen Konzern Vallourec und der wollte auch aussteigen, aber der dritte im Bunde, Salzgitter, möchte weitermachen und aufstocken von den 30%, die es jetzt sind, auf 100% Anteilsbesitz, also Salzgitter übernimmt da Verantwortung.
Wir haben da auch im Februar-Podcast drüber gesprochen, da hatte sich schon etwas angedeutet auf der Hauptversammlung. Lopez hatte da gesagt, er bevorzuge einen Verkauf an Salzgitter, aber da war nicht zu erwarten, dass es dann doch echt richtig schnell ging jetzt, oder?
Absolut. Plötzlich kam dann die News, ThyssenKrupp und Salzgitter haben sich auf einen alleinigen Weiterbetrieb von HKM eben durch die Niedersachsen geeinigt. Das kam dann, muss man ehrlich sagen, für uns auch überraschend. Wir haben hier zusammengesessen und plötzlich mussten wir wieder anfangen neu zu arbeiten, weil diese News reinschlug in den Redaktionsalltag. Vermittler war übrigens der frühere hessische Ministerpräsident Roland Koch und gerade auch auf der Arbeitnehmerseite gibt es viele, die erleichtert sind. Knut Giesler ist einer von ihnen und auch HKM-Betriebsratschef Marco Gasser, wir haben ihn in der vergangenen Folge gehört, der sagt, unser Standort ist jetzt auf jeden Fall erstmal gerettet.
Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht gehört aber auch dazu. Von den knapp 3000 Arbeitsplätzen derzeit werden unter Führung von Salzgitter wohl nur noch rund 1000 übrig bleiben.
Ja, ein massiver Einschnitt. Aber immerhin, es gibt eine Lösung, wie es weitergeht. Und es gibt auch eben eine Lösung, die von den Arbeitnehmervertretern mitgetragen wird. Und mal zum Vergleich, so weit ist man jetzt beim Thema Stellenabbau in der Essener Konzernzentrale noch nicht.
Es gibt also viel Gesprächsbedarf. Sprechen werden wir auch wieder hier im Podcast. Hören könnt ihr uns am 7. April zum nächsten Mal. Das ist wieder der erste Dienstag des Monats.
Und wenn ihr bis dahin up to date bleiben wollt, was so im Konzern passiert, dann schaut doch mal vorbei auf unserer Website watz.de/Wirtschaft. Da halten euch meine Kolleginnen und Kollegen und ich auf dem Laufenden zu allem, was in der Wirtschaft des Ruhrgebiets so passiert.
Also macht's gut und tschüss.
Tschüss.
Am Abgrund ist eine Produktion der WAZ. Skript und Moderation Ulf Meinke und Oliver Hollenstein. Redaktion und Schnitt Anja Wölker. Besonderer Dank an Stefan Schulte, Frank Messing und Michael Krechtinger.